Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Hallo, ihr Lieben. Ich heiße Daniel, ich bin leitender Pastor der Christusgemeinde. Freue mich, dass ihr da seid. Hey, es ist die Oscarverleihung 2022 in L.A. Auf der Bühne steht kein Pastor, sondern ein Moderator und Schauspieler mit dem Namen Chris Rock. Und er macht einen Witz. Daraufhin stürmt ein anderer Schauspieler nach vorne mit dem Namen Will Smith. Hab mich mehrmals verhaspelt, Will Smith. Und schlägt Chris Rock ins Gesicht. Danach kehrt er zurück. Was war passiert? Chris Rock hatte einen Scherz über die Frisur von Will Smiths Frau gemacht, Jada Smith. Die war an dem Abend zu dieser Gala-Veranstaltung mit einer Glatze erschienen. Allerdings nicht aus modischen Gründen, sondern weil sie unter einer Autoimmunkrankheit leidet, die für Haarausfall sorgt. Das Ganze hat enorme Auswirkungen gehabt. Will Smith ist daraufhin für 10 Jahre von den Oscars ausgeladen worden und im Internet auch, wie man sich das so vorstellt, die Wellen schlagen hoch. Manche sagen, das war noch nicht hart genug, der Mann ist ein Vorbild. Gewalt im Öffentlichen, das geht gar nicht, das war ja nur ein Witz. Der hat völlig überreagiert. Andere sagen, naja, Witze über kranke Menschen gehen gar nicht und er als Ehepartner hat eine Grenze aufgezeigt. So, wie würdest du dich verhalten? Stell dir vor, du wärst Ehepartner, Ehepartnerin und dir passiert sowas. Was wäre dann ein angemessenes Verhalten? Wir sind als Gemeinde gerade in einer Predigtreihe über Weisheit. Und Weisheit stellt genau diese Frage, was ist eigentlich angemessen in dieser jeweiligen Situation? Was trägt bei zu einem guten Leben? Und Weisheit schaut dann immer auf die individuelle Situation. Mal fällt die Antwort so aus, mal fällt die Antwort anders aus. Weisheit ist anders als ein Gesetz oder eine Regel. Ja, hier, wo unser Gemeindehaus ist, das ist Tempo 30. Das bedeutet, wenn du mit Tempo 50 hier lang fährst und geblitzt wirst und an dem Tag ausgerechnet einen wichtigen Termin hattest, musst du trotzdem zahlen. Das ist eine Regel. Weisheit hingegen schaut auf die individuelle Situation. Das sind eher so Graustufen, nicht so schwarz-weiß. Und deswegen wird die Predigt heute auch nicht so A, B, C, logische Reihenfolge, 3 Punkte sein, sondern wir tanzen. Wir tanzen heute miteinander. Wir werden heute ein paar Schritte nach vorne machen, ein paar Schritte nach hinten. Vielleicht drehen wir uns auch mal. Also ihr müsst gut aufpassen. Ja? So, wie hättest du dich verhalten? Ein Witz vor einem weltweiten Millionenpublikum über jemanden, den du richtig lieb hast. Was ist angemessenes Verhalten? Und wahrscheinlich muss man das so ein bisschen verallgemeinern, weil die meisten von uns niemals in diese Lage kommen. Wie gehst du eigentlich mit Zorn um? Ihr seht es hier vorne an der Bühne, ist heute unser Thema Zorn oder Wut oder Ärger. Ich weiß, das kann man jetzt auch nochmal auseinanderklamüsern und genau definieren, mache ich nicht. Wut, Ärger, Zorn, heute alles eins. Ist ja eine Emotion, die wir alle kennen. Egal, ob wir sagen, oh, ich bin so ein Kirchgänger oder ich beschäftige mich ganz neu mit dem christlichen Glauben. Wie gehst du damit um? Wir sind gerade mit Alpha gestartet, diese Serie von Treffen, wo man sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen kann, ganz basic. Ich weiß, ihr seid hier und für euch ist nicht so richtig viel selbstverständlich. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid, euch das alles anhört und ich habe die Predigt extra auch so geschrieben, dass es nachvollziehbar ist. Und Zorn fühlen wir alle, ob wir nun gläubige Menschen sind oder nicht. Zorn kennt jeder. Aber nicht jeder springt dann auf die Bühne und haut dem vorne einen rein. Gilt hoffentlich auch für heute. Aber wir gehen alle unterschiedlich mit Zorn um. So manche explodieren, andere schlucken es runter. Was ist weises Verhalten? Und dazu werfen wir jetzt einmal einen Blick in die Bibel, in den ersten Teil der Bibel, in das Alte Testament. Da gibt es ein Buch, das ist das Buch der Sprüche. Und dort lese ich aus Kapitel 14 in Vers 29 vor. Da steht, ein Geduldiger hat viel Verstand, Jähzorn dagegen ist der Gipfel der Dummheit. Und dann ein Kapitel weiter, in Kapitel 15, Vers 18 kann man lesen. Ein Jähzorniger erregt Streit, aber ein Geduldiger schlichtet ihn. Und hier sehen wir, Zorn hat eine zerstörerische Kraft. Ja, es kann Streit und Konflikte erzeugen. Streit kann Dummheit hervorrufen oder ein Ausdruck von Dummheit sein. Und Will Smith hat das selber so in seinem Leben erlebt. Ja, es ist ja der Abend für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin. Die Oscar-Verleihung. Wow. Aber worüber redet alle Welt? Was bleibt in Erinnerung? Es ist diese Ohrfeige. Er ist an dem Abend als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Was für eine Ehre. Stattdessen ist er jetzt für 10 Jahre ausgeladen und namhafte Unternehmen arbeiten nicht mehr mit ihm zusammen. Also auch ein finanzieller Schaden. Zorn hat eine zerstörerische Kraft. Jetzt möchte ich dich mal fragen, wo ist dir die zerstörerische Kraft von Zorn bereits begegnet? Vielleicht fallen dir kaputte Momente ein. Wie bei den Oscars. Vielleicht fällt dir kaputtes Geschirr ein, weil du so wütend geworden bist und dann ist was kaputt gegangen. Oder dir fallen sogar kaputte Beziehungen ein. Zorn hat eine zerstörerische Kraft. Und nicht nur sozial für unsere Beziehungen, sondern Zorn kann auch körperliche Auswirkungen haben. In der Zeitung Die Zeit gab es einen Artikel über die Auswirkungen von Zorn. Und ich lese euch mal vor, was Zorn mit unserem Körper macht. Zorn versetzt den Körper über das Sympathikus-System in Alarmzustand. Die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin werden ausgeschüttet, der Herzschlag beschleunigt, Blutdruck und Muskeltonus steigen, glaube ich auch beim Predigen. Das Blut wird umverteilt, raus aus dem Verdauungstrakt, rein in die Muskeln. Die werden gebraucht, wenn unser Körper gleich entweder um sein Leben rennen oder darum kämpfen muss. Und jetzt, langfristig kann dadurch allerdings das Herz-Kreislauf-System Schaden nehmen und sich das Herzinfarkt-Risiko verdoppeln. Also Zorn schadet nicht nur unseren Beziehungen, Zorn schadet auch unserem Körper. Und spätestens jetzt solltest du zuhören. Ja, ob wir an Gott glauben oder nicht, wir alle haben einen Körper und müssen irgendwie lernen, mit Zorn umzugehen. Wie gehst du mit Zorn um, dass nicht dein Leben verkürzt wird? Und jetzt haben wir schon angefangen zu tanzen. Wir sind so 2 Schritte nach vorne gegangen. Oh, Zorn ist gefährlich für unsere Beziehungen, Zorn ist gefährlich für unseren Körper. Und jetzt machen wir mal einen Schritt nach hinten. Und ich erzähle euch eine relativ bekannte Geschichte. Die handelt von einem Mann, der heißt Mose. Mose wurde von Gott zum Anführer seines Volkes berufen, um sie aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Das macht Mose auch. Und wie in jedem Zusammenleben einer heterogenen Gruppe ist es so, es braucht irgendwie Regeln. Wie funktioniert das hier? Gott gibt Mose für sein Volk die 10 Gebote. Und das Besondere ist, man kann in der Bibel lesen, dass Gott diese 10 Gebote persönlich aufschreibt. Mose schnappt sich diese Tafeln, spaziert zum Volk und ärgert sich so, kriegt so einen Wutanfall, dass er diese Tafeln zerstört. Wenn du schon mal was im Zorn kaputt gemacht hast, Mose kann relaten. Ja, die Bibel ist da sehr lebensnah, mega peinlich, also Sache von Gott. Egal. Und kurz bevor das dann soweit war, hat Mose eine Frage gestellt, die du vielleicht auch stellst, wenn du jetzt gerade bei Alpha bist oder dich neu mit dem Glauben beschäftigst, nämlich, wer bist denn du, Gott? Was ist denn das für ein Gott, der uns jetzt rausgeführt hat? Kannst du dich mir zeigen, Gott? Und das Tolle und Mutmachende ist, Gott zeigt sich, wenn wir darum ernsthaft bitten. Wir lesen dann im 2. Buch Mose 34, Vers 6 folgendes. Gott geht an Mose vorüber und dann ruft er Jahwe, Jahwe. Das ist so der persönliche Name von Gott. Das ist Hebräisch, so wie als würde ich mich vorstellen mit Daniel. Ne? Jahwe, Jahwe. Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Was fällt dir auf? Also da ist der Gott der Gnade und der Treue und der Barmherzigkeit und der Liebe und des Zorns. Wie passt das denn zu einem lieben Gott? Steht nicht auch im Neuen Testament, Gott ist Liebe? Liebe und Zorn ist das. Wie hängt das denn zusammen? Ich behaupte mal, Liebe kann sich manchmal in Zorn äußern. Und ich versuche dir das aus der Bibel zu zeigen. Okay, also, weil Gott Menschen liebt, wird er zornig auf die Sklavenhalter im Buch 2. Mose. Weil er Menschen liebt und diesen Missbrauch nicht hinnehmen will. In Jeremia 7, ist ein bisschen später im Alten Testament, lesen wir, weil Gott die Armen, die Witwen, die Waisen, Menschen am Rande der Gesellschaft besonders liebt, wird er zornig, wenn in der Gesellschaft nicht vernünftig mit den Schwachen und Armen umgegangen wird. In Markus 3 geht es weiter. Jesus liebt Kranke. Und deshalb wird er zornig angesichts von Hartherzigkeit und Passivität und Gleichgültigkeit. Und dann Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus, lesen wir 2-mal oder sogar 3-mal, dass Jesus zornig wird. Angesichts von Tod und Sünde, weil er Menschen und das Leben liebt. Liebe und Zorn gehören zusammen. Und hier entdecken wir etwas. Gott wird zornig, das heißt, Zorn ist nicht gleich Sünde, führt uns nicht zum Beichtstuhl. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Die Bibel behauptet, dass jeder Mensch, egal wie alt er ist, egal ob er gläubig ist oder nicht, ein Ebenbild Gottes ist. Also dass wir alle eine besondere Würde haben und etwas von Gott widerspiegeln, natürlich in Unvollkommenheit. Wenn Gott zornig wird, könnte das auch für uns gelten, dass das sogar ein Widerspiegeln von Ebenbildlichkeit ist. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, auch das finden wir in der Bibel im Neuen Testament. Da gibt es ein Buch, das heißt Jakobusbrief, von einem Mann mit dem Namen Jakobus geschrieben, an eine christliche Gemeinde, auch so ähnlich wie die Weisheitsliteratur, so kleine Häppchen schlauer Sprüche. Und da lesen wir in Kapitel 1, Vers 19 folgendes. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Wo ist uns das denn schon mal begegnet? Es ist genau die gleiche Formulierung wie im zweiten Buch Mose. Gott ist langsam zum Zorn und die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die dürfen langsam zum Zorn sein. So, wenn du jetzt schon bei Sportereignissen durch die Decke gehst, dann ist das kein Bibelvers für dich. Ja, wenn du schon bei den Marotten deiner Mitbewohner, ob Familie oder WG, egal, so Schaum vor dem Mund kriegst, nicht dein Beleg, Bibelvers. Aber es gibt Leute von uns, die sagen, oh, da habe ich Wachstumspotenzial, ich bin ja so passiv-aggressiv, ich schluck das runter so. Es könnte Teil deiner Ebenbildlichkeit sein, mehr Zorn anzuerkennen, zu fühlen, zu äußern. Zorn kann etwas Gutes haben. Ich gebe euch mal ein säkulares Beispiel. Ich glaube, es war im Stern, einen Bericht über Amal Clooney gelesen. Ist eine Menschenrechtsanwältin, hat einen bekannten Mann, George, aber um den geht es jetzt gerade nicht, sondern um sie. Und sie hält eine Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Schick gekleidet, lächelt, man denkt sich, oh, nette Frau, sehr sympathisch. Und dann geht sie zum Rednerpult und auf einmal wird sie sehr, sehr ernst. Dieses Zitat haben wir nicht auf dem Beamer, ich lese es so vor. Sie sagt, ich möchte unser Treffen nutzen, um den Menschen in der Ukraine zu versichern, dass die Gerechtigkeit nicht in Vergessenheit gerät, dass sie hier auch bereit sind, ihren Teil dazu beizutragen. Und ich weiß, wir haben Freunde hier, Geschwister aus der Ukraine. Ich denke, das spricht auch besonders zu euch. Ey, so schön, dass ihr hier seid. Wir ehren euch. Wir haben euch lieb. Und ich hoffe, ich lese mal weiter. Sie redet dann mit einer klaren Stimme von tausenden Toten, von toten Kindern, von Massengräbern und Folterkammern. Und dann fügt sie hinzu. Schon im April habe ich davor gewarnt, dass wir abstumpfen könnten gegenüber diesen Verbrechen. Das können wir nicht zulassen. Warum lese ich dieses Zitat vor? Weil Zorn uns zeigt, was uns wichtig ist. Gerechtigkeit. Und ich habe diesen Bericht gelesen und ich habe mich dann gefragt, ey, könnte es sein, und das ist jetzt ein politisches Beispiel mit der Ukraine, könnte es sein, dass manche Gelassenheit, die wir so leben, in Wirklichkeit Gleichgültigkeit geworden ist? Kann es sein, dass manche entspannte Haltung in Wirklichkeit ein Abstumpfen geworden ist? Und damit wir nicht über Themen reden, die für viele von uns ein bisschen weiter weg sind, hole ich es mal nah dran. Kann es sein, dass es in deinem Leben Themen gibt, an die du dich gewöhnt hast, an die Gott sich niemals gewöhnen wird? Und damit wir nicht über andere nachdenken, nehmen wir mal das Thema Sünde. Wir haben letzte Woche über Ehrlichkeit geredet und man kann sich ja auch an einen unehrlichen Lebensstil gewöhnen und sagen, ja, so bin ich halt, ich schmier mir das so ein bisschen zurecht. Sagen, nein, ich will in meinem Fall ein Mann der Ehrlichkeit sein und ich will das hassen, wenn sowas passiert. Ich will das nicht, ich will mich nicht daran gewöhnen. Als Beispiel. Okay, jetzt haben wir ein bisschen getanzt. Wir sind zwei Schritte nach vorne. Zorn ist gefährlich für Beziehungen, Zorn ist gefährlich für unseren Körper. Dann sind wir ein bisschen nach hinten. Aber Gott wird zornig und wir könnten vielleicht auch zornig werden bei manchen Themen. Und jetzt machen wir mal so eine leichte Drehung und fragen, okay, was ist denn jetzt weise? Was ist ein weiser Umgang mit Zorn? Und ich möchte anhand von einem Bibelvers euch zwei Dinge zeigen. Und das erste ist eher das Wissen und das zweite ist dann auch ein Tun. Wir gucken nochmal in das Neue Testament und da schauen wir in den Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26. Da steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Weise Menschen unterschätzen die Macht von Zorn nicht. Zorn ist eine Macht, hat eine Kraft, die uns dazu führen kann, vom Weg abzukommen. Sünde ist ja letztlich ein vom Weg abkommen, Ziel verfehlen und so. Das Geo-Magazin hat dazu einen Artikel geschrieben, den ich sehr bildlich fand. Und ich glaube, der beschreibt ganz gut, was in uns passiert, wenn Zorn die Kontrolle übernimmt. Im Geo-Magazin steht, manchmal genügt eine Nichtigkeit, ein falsches Wort, ein abschätziger Blick, eine beleidigende Geste des anderen und schon wallt in uns eine heftige Emotion empor. Wut. Einem unberechenbaren Biest gleich, das unserem Körper zu entkommen versucht, vermag das schäumende Gefühl in Sekundenschnelle unser Bewusstsein zu überrumpeln, gleichsam kopflos unser Handeln zu bestimmen, losgelöst von klarer Logik und kühlem Verstand. Was die Wut nährt, hat sich in Jahrtausenden wohl kaum geändert. Damals wie heute, sagen Experten, speiste sich vor allem aus Kränken und ungerechter Behandlung. So, das ist jetzt ein säkulares Magazin, ist mir klar. Aber ich will euch an diesem Beispiel zeigen und an dem Bild, letztlich ist alle Wahrheit Gottes Wahrheit und das, was da beschrieben wird, finden wir auch schon auf den Seiten der Bibel. Im Römerbrief Kapitel 6 wird beschrieben, wir sind Sklaven der Sünde. Und ob man jetzt das Bild der Sklaverei nimmt oder ein Biest, das uns kopflos handeln lässt, es ist ja beides das Gleiche. Da ist eine Kraft, die uns unfrei macht und die zerstörerisch wirkt. Die uns Dinge sagen lässt, die wir bereuen, die uns Dinge tun lässt, die wir dann später bereuen. Und weise Menschen wissen das. Weise Menschen wissen, Zorn ist eine Macht. Und dann ein zweites. Weise Menschen können reflektieren, warum werde ich eigentlich zornig? Wir haben gesehen, Zorn ist gefährlich, aber Zorn kann auch was Gottgemäßes sein. Also was ist es denn jetzt? Und da hilft es zu reflektieren, okay, ist das jetzt hier gerade gerechtfertigt, zornig zu werden? Der Autor Paul Tripp schreibt in einem seiner Bücher Folgendes. Er sagt, eine gute Sache wird zu einer schlechten Sache, wenn sie zu einer dominierenden Sache wird. Klingt erstmal ein bisschen komisch und theoretisch, ich mache es aber praktisch. Ich will euch helfen zu reflektieren, ist das gerade angemessen? Und manchmal kann man sich belügen, wenn man denkt, ist doch eigentlich ein gerechtfertigter Grund. Eine gute Sache wird zu einer schlechten Sache, wenn sie alles dominiert. Okay? Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Leben des Pastors. Und anhand von diesem Beispiel könnt ihr mal reflektieren, hey, gibt es da vielleicht auch Themen in meinem Leben? Also, ich liebe Ordnung. Ich würde sagen, grundsätzlich eine gute Sache, man findet Dinge wieder, man stolpert nicht so viel, man weiß, ah, okay, da sind die Sachen. Und wenn man aufräumt, hat man auch sofort ein Ergebnis. Total cool. Ich habe so einen Job, da weiß man nie genau, was kommt eigentlich rum, schlafen sie, hat das irgendwie einen Effekt, was ich hier mache? Aufräumen, Spitze, hier lag die dreckige Socke, jetzt liegt sie da nicht mehr, perfekt. Ich liebe Ordnung. So, wenn ich jetzt einen langen Tag gearbeitet habe und nach Hause komme und die Kinder haben bei uns in der Wohnung gespielt, Ringkämpfe, Puzzeln, Lego, was auch immer, dann sieht es dann halt auch so aus, als hätten da drei Kinder gespielt. Wenn Ordnung in dem Moment das alles dominierende Prinzip ist und drei Räuber es gewagt haben, mit meinem Königreich Unordnung zu verursachen, dann ist das der perfekte Nährboden, damit dieses Biest in mir erwacht. Eine eigentlich gute Sache wird zu einer schlechten Sache, wenn sie alles dominiert und ich keinen Blick für die Menschen um mich herum habe. Was ist es bei dir? Vielleicht ist es auch Gerechtigkeit und du hast bei Amal Clooney innerlich in die Hände geklatscht. Ja, Gerechtigkeit. Das kippt, wenn du jemanden mit der Lichthupe verfolgst, weil er dir die Vorfahrt genommen hat. Gerechtigkeit. Für andere ist es vielleicht Komfort, ey, entspannt durchs Leben. Aber dann kommt der Chef an deinen Arbeitsplatz und hat nochmal so zwei, drei Aufgaben für dich. Auf einmal ist es gar nicht mehr entspannt. Wie kann er es wagen? Oder materielle Dinge. Ist gut, mit unserem Besitz sorgsam umzugehen, aber dann macht jemand einen Kratzer rein. Oder beschädigt das. Du Idiot, meine Sachen. Das Biest erwacht. Weise Menschen können reflektieren. Hey, ist das gerade gerechtfertigt? Ist das angemessen? Ja oder nein? Denn sie wissen, Zorn ist eine Macht, die uns zur Sünde verleiten kann. Und jetzt der zweite Teil aus diesem Bibelvers. Da steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Zorn ablegen setzt ja voraus, dass man Zorn auch anziehen kann. Die Metapher ist ein Kleidungsstück. Das ist ein Bild, das die Bibel öfter gebraucht und in Römer, keine Ahnung, und in Kolosser 3. Dinge anziehen und ablegen, so wie so ein Kleidungsstück. Jetzt stell dir mal Zorn wie ein Kleidungsstück vor. dann gibt es Momente, das ist total richtig, Zorn anzuziehen. Aber dann sagt die Bibel, lauf nicht die ganze Zeit im Zorn rum, sondern zieh den mal wieder aus. Damit ihr euch das besser merkt, habe ich was mitgebracht. Ja, das ist heute Morgen. Ich hätte was Dunkles anziehen sollen. Ich mache Karate. Und als ich angefangen habe mit Karate, da bin ich da in dieses Trainingszentrum. Ich wusste nicht, wie man sich da verhält, wann man sich wo zu verbeugen hat, wo man die Klappe hält und all das. Das gibt's aber richtige Regeln dazu. Und ich bin in Jogginghose und T-Shirt angekommen. Und irgendwann kam meine Meisterin da zu mir und sagte, das ist aber nicht angemessen, hier so rumzulaufen. So, barfuß gehört sich, einfach nur eine weiße Hose und eben so ein Anzug. Ich habe euch das mit der weißen Hose hier mal erspart, aus offensichtlichen Gründen, aber halt diese Jacke. Und wenn ich dann im Dojo, in diesem Trainingszentrum bin, dann laufen wir alle so rum und finden das total normal, dass wir als erwachsene Menschen in so einer Art Bademantel da unterwegs sind. Das ist das Normalste von der Welt. Es ist einfach angemessen, so gekleidet zu sein, und der in der Jogginghose, der fällt auf. Wenn ich dann aber fertig bin mit dem Training, dann wäre das total komisch, würde ich jetzt hier in einem Karateanzug predigen. So barfuß und halt mit der vollen Montur. Deswegen, wenn ich predige, was mache ich dann? Ich ziehe meinen Karateanzug wieder aus und lege ihn hier hin. Und das Gleiche gilt für Zorn. Für Amal Clooney, die auch Jesidinnen vertritt, die vom IS aufs Schlimmste missbrauchen, ist es total richtig, diesen Karateanzug des Zornes anzuziehen, wenn sie vor der Versammlung spricht. Das ist das Angemessenste der Welt. Aber dann, wenn sie abends nach Hause kommt zu ihrem George, zu einer Date Night, dann wäre das voll komisch, würde sie immer noch mit 120 Sachen angebrettert kommen in ihrem Karateanzug. Das wäre kein romantischer Abend. Also, was muss Amal Clooney machen? Sie muss ihren Zorn bewusst ablegen. Und jetzt gibt es ja ein Problem. Im Geo-Magazin lesen wir eigentlich nur von dem Problem, nämlich, da lebt halt ein Biest und manchmal kommt es und vielleicht ist es einfach gesund, es immer rauszulassen. Also ich übertreibe ein bisschen, aber so, ne? Das Problem ist klar, da lebt ein Biest. Und die Bibel schildert auch das Problem, Sklaven der Sünde. Und jetzt kommt die gute Nachricht des Christentums und der Unterschied, das, was wirklich was verändert. Im Neuen Testament der Bibel sehen wir eine gute, freimachende Botschaft in Römer 6, Vers 6. Da steht, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Also in dem Moment, wo wir Ja zu einem Leben mit Jesus Christus sagen. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Ist beherrscht, das ist dieses Biest, ne? Und dann, und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Natürlich kannst du noch der Sünde dienen, so du kannst immer noch deinen Karateanzug zu jeder unpassenden Gelegenheit anziehen, aber du musst es nicht. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums, dass nicht nur intellektuell oder kopfmäßig was Neues passiert, sondern es kommt eine neue Kraft in dein Leben. Die Kraft des Heiligen Geistes, Gott in uns zur Freiheit hat uns Christus befreit und wir sind auf einmal in der Lage, Dinge abzulegen, zu denen wir vorher nicht in der Lage sind. Wir sind keine Opfer. Gott in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, die Kraft in uns, Dinge abzulegen, die wir vorher aus eigener Kraft nicht ablegen könnten. Und das ist übrigens der Unterschied zu einer Philosophie. Das ist hier jetzt kein, ich rede mir das schön und ich rede mich stark, sondern ich habe real jemanden, glauben Christen, der an meine Seite tritt und für mich Dinge macht, die ich vorher nicht konnte. Ich habe das selber so erlebt. Und ich erzähle euch mal eine Story und dann landen wir langsam. Es war eine Zeit, in der ich in einem Konflikt stand und in diesem Konflikt haben sich in mir alle möglichen Emotionen gemischt. So ein bisschen, wie wir das beim Geo-Magazin gehört haben. Ja, so Kränkungen, manches waren wahrscheinlich auch Nichtigkeiten. Ich habe mich irgendwie verletzt und zurückgesetzt gefühlt und all das. Und es war der beste Nährboden, damit das Biest in mir erwacht. Und dann ist was passiert. Dann habe ich einen Umschlag bekommen und in diesem Umschlag war eine Karte. Da hatte jemand Worte, persönliche Worte drauf geschrieben und einen Bibelvers. Und der hat mir unheimlich geholfen, den teile ich mit euch und hoffe, dass er euch auch hilft. Dieser Bibelvers steht im Römerbrief Kapitel 12. Da steht, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. So, wie hat dieser Vers mir geholfen und wie könnte er vielleicht auch dir helfen? Drei Dinge. Erstens, ich habe gemerkt, boah, ey, mein Zorn hat einen Platz. Wenn dann von Zorn in der Bibel die Rede ist, dann darf ich das fühlen. Also die Bibel ist nicht realitätsfremd. Diese Emotion, die es in mir gibt, die muss ich nicht negieren, wegreden oder so, die gibt es. Und das hat mir geholfen. Und Prophetie ist ja auch immer so ein Moment, wo Gott jemand anderem was zeigt, was er eigentlich nicht weiß. Und in dem Moment, wo er oder sie zu mir kommt, merke ich, ah krass, Gott sieht mich, indem er jemandem was gezeigt hat. Total cool. Zweite Sache, die passiert ist, ich kann meinen Zorn loslassen und sagen, Gott, dein Zorn. Anders als mein Zorn ist Gottes Zorn okay. Er sorgt für Gerechtigkeit. Und wenn ich mich vielleicht unangemessen aufgeregt habe, dann passiert nichts. Aber ich kann auch sagen, Gott, wenn wirklich Ungerechtigkeit passiert ist, sorge du für Gerechtigkeit. Ich appelliere an dich. Klammer auf, bei Straftaten natürlich immer die Polizei rufen. Ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt so zwischenmenschlich, ne? Klammer zu. Gott, sorg du für dein Zorn. Ich lass jetzt los. Sorg du für Gerechtigkeit. Und das Dritte, was passiert ist, ist dieses Wort Geliebte. Wenn du in so einem Konflikt stehst, und wir haben das gelesen, sind Kränkungen wie Giftpfeile, die dir alles versauern und die anfangen zu dir zu predigen. Jede kritische E-Mail, jede SMS, das kenne ich zumindest, und die lassen dich rotieren und die predigen dir etwas. Mit dir kann man so umgehen. Ja, das ist deine Schuld. Du bist vielleicht sogar falsch. Die fangen an zu predigen. Und in dem Moment dieses Geliebte anzuziehen, ich lege nicht nur meinen Zorn ab und sage, Gott, sorg du für Gerechtigkeit, sondern ich ziehe, Kolosser 3, richtig die Liebe von Gott an. Und sage, egal was Leute mir schreiben, egal was Leute über mich sagen, ich bin von Gott geliebt. Und es verändert was. Und ich möchte diese Predigt jetzt enden mit drei Dingen, die du tun kannst. Erstens, erkenne an, wo du zornig bist. Ne? Zorn ist Teil unserer Ebenbildlichkeit. Wo könnte es nächste Woche angemessen sein, Zorn zu fühlen, Zorn zu äußern und Zorn dann auch wieder abzulegen. Ein Gebet, das ich mir vor über 10 Jahren in meine Gebets-App reingeschrieben habe, das möchte ich mit euch teilen. Vielleicht willst du es dir abfotografieren, wenn du es gut findest, mir hilft das. Ich bete, Gott, lass mich fühlen, was du fühlst. In der Annahme, dass er perfekt und gut ist und die Realität am besten kennt. Zweitens, ich will lieben, was du liebst. Ich will Menschen lieben. Ich will Wahrheit lieben. Ich will Gerechtigkeit lieben. Und drittens, ich will hassen, was du hast. Gott hasst keine Menschen. Gott hasst Sünde und das, was Leben zerstört. Zum Beispiel Unwahrheit, Lüge, Lästern, Gerüchte. Ich will mich daran nicht gewöhnen, wenn in meinem Umfeld gelästert wird. Das soll keinen Platz haben. Okay, das könnte ein erster Schritt sein. Anerkennen, wo man zornig ist. Zweitens, reflektieren, warum bin ich zornig? Na, wir haben gehört, es gibt biblische Gründe, manchmal reagieren wir auch aus Hilflosigkeit und Überforderung. Also warum bin ich zornig? Oder ist das sowas wie, da ist eine gute Sache, hat sich hier zum Götzen in meinem Leben gemacht und jemand hat es gewagt, das anzutasten. Und auch da gleicht das wieder ab. Wir sind ja so eine Bibelgemeinde und sagen, ey, wir glauben, das ist Gottes Wort und da wird Gott beschrieben. Also schauen die Bibel, ist das jetzt gerechtfertigt? Wo zum Beispiel Unbarmherzigkeit ist und wir an einen Gott der Barmherzigkeit glauben. Und das dritte und letzte, und das führt uns rein in eine Gebetszeit, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Gottes Geist ist in uns, Gottes Kraft, um Gottes Werke zu tun. Im Neuen Testament steht, dass eine Auswirkung des Heiligen Geistes Frieden ist. Manche von uns, wir sind vielleicht so schnell zu reizen, so schnell auf 180 und merken, das ist wirklich ein Biest, dann will ich gleich beten, dass der Heilige Geist Frieden in dir schafft. Jesus sagt, der Heilige Geist ist der, der uns in alle Wahrheit führt. Vielleicht kann dir der Heilige Geist helfen, Dinge zu reflektieren und zu sehen, wie sie wirklich sind. Ich erkläre jetzt mal, wie wir das machen. Also, ich bete gleich für uns, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und dann haben wir einfach eine Zeit der Stille, wo wir innerlich offen sind für das, was Gott tun möchte. Mir ist dabei immer eine Sache wichtig. Wenn du keinen Bock darauf hast, musst du natürlich nicht mitmachen. Du bist ja ein freier Mensch. Du kannst auch einfach innerlich die Arme verschränken und sagen, nicht meins. Okay. Aber wenn du sagst, Gott, ich brauche deinen Geist, ich will nicht diesem Biest ausgeliefert sein, dann würde ich für dich beten. Und dann stehen wir einfach mit geöffneten Händen als Zeichen. Diese Empfangsbereitschaft ist nichts Magisches, ist einfach ein körperliches Zeichen. Und dann können ganz unterschiedliche Dinge passieren. Vielleicht passiert gar nichts. Das heißt nicht, dass Gott dein Gebet nicht gehört hat. Das heißt einfach nur, wir sind nicht auf unseren Gefühlen basierend mit unserem Glauben, sondern wir glauben, Gott hört dein Gebet. Wenn er nicht jetzt sofort reagiert, vielleicht dann in den nächsten Tagen. Manche von euch haben es immer wieder erlebt, dass Gott euch seine Liebe zeigt. Ihr seid die Geliebten Gottes. Und wir leben in einer Zeit, wo so viel Hass, so viel Wut, so viel Verleumdung ist. Vielleicht ist es für dich heute einfach dran, dass Gott dir neu seine Liebe zeigt. Für andere kann es sein, dass dir innerlich eine Situation vor Augen kommt, wo du sagst, die muss ich bereinigen. Vielleicht ein innerliches Bild, wenn du nicht weißt, was bedeutet hier gerade das weiße Pferd mit fehlender Mähne vor meinem inneren Auge. Bet einfach mal, sag Gott, was bedeutet denn das? Ich kann ihn nicht einsortieren. Okay. Und ich leite uns da so ein bisschen durch und dann singen wir Jesus zu, bitten mit Liedern um seinen Geist. Okay, also alle, die mitmachen wollen, können sich mal hinstellen. Diejenigen, die sagen, boah, Gruppenzwang, stelle mich mit hin, aber ich bete nicht mit, stell dich auch hin, wenn du willst. Kannst aber auch sitzen bleiben. Und dann stellen wir uns einfach so offen hin, als Menschen, die sagen, ich möchte kein Sklave von irgendwas Destruktivem sein, sondern ich möchte eine Frau der Liebe sein, ein Mann des Friedens, was auch immer. Und dann beten wir. Und vielleicht kannst du innerlich auch einmal beten. Komm, Heiliger Geist. Und ich bete für uns. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Kinder, die du so liebst. Und ich lade dich ein. Heiliger Geist, komm. Vielleicht gibt es eine Situation, wo du dich fragst, wo war denn Gott eigentlich da? Dann frag ihn das. Heiliger Geist, ich bete, dass du neu deine Liebe zeigst. In so einer wütenden, hassenden Kultur. Heiliger Geist, komm und zeig, wie kostbar jeder Einzelne in diesem Raum ist. Ich habe es so auf dem Herzen, vielleicht trifft es für jemandem zuzusprechen, es ist nicht deine Schuld. Gott ist kein Gott der Verdammnis. Lass das zu. Wenn du merkst, boah, das ist vielleicht ein Wort für mich, dann nimm es. Komm, Heiliger Geist. Wir werden es so machen, dass wir, bleibt einfach in dieser Gebetshaltung, sagt Gott, ich wünsche mir deinen Heiligen Geist. Wir singen das auch jetzt gleich aus. Und wenn du die Person links oder rechts neben dir kennst und sagst, oh, ich würde mich über ein Gebet freuen, dann frag doch, ob die Person für dich beten kann. Und ansonsten, mein Kollege Philipp und ich, wir sind hier vorne, wir beten auch gerne für euch, wenn ihr merkt, da sind Dinge, die jetzt gerade aufgeploppt sind. Ich würde gern Gebet bekommen. Komm zu Philipp und wir segnen dich gerne. Nimm noch ein, zwei Leute von der Gemeindeleitung hier, wir würden für dich beten.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.